Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Wie ihr ja wisst, bin ich super interessiert an dem Thema Babyschlaf in anderen Ländern. Und glücklicherweise habe ich heute eine tolle Gästin, die mir und euch alle Fragen zum Thema Babyschlaf und Erziehung in Polen beantworten wird. Die liebe Caro ist heute da. Hallo Caro.
Hallo Katharina.
Du kannst ja vielleicht, weil du kennst dich selber besser als ich, du kannst ja mal so ein paar Eckdaten über dich nennen und einfach dich vielleicht mal kurz vorstellen, wo du herkommst, wie alt du bist, denn du hast ja sicherlich auch ein Kind und einfach mal so eine kleine Einführung für die ZuhörerInnen.
Ja, sehr gerne.
Danke.
Sehr gerne, ja. Hallo, also ich bin Caro, ich bin 30 Jahre alt und ich lebe in Berlin. Tatsächlich bin ich auch in Berlin geboren und ich habe hier auch schon immer gelebt. Allerdings meine Eltern, die kommen ursprünglich aus Polen, aus Breslau sind sie hergekommen und daher mein Bezug zu Polen. Ich habe tatsächlich auch ganz viel Zeit in Polen verbracht. Eigentlich meine Kindheit während der Ferien vor allem oder auch als ich noch in die Kita gegangen bin, war ich viel bei meinen Omas in Polen, bei meiner Cousine. Und so spielte sich eigentlich so mein Leben in Berlin ab, aber trotzdem auch zeitgleich in Polen. Und deswegen kenne ich mich da auch ziemlich gut aus, durch die Verwandtschaft, durch Bekannte, durch Freunde. Und ja, nach wie vor reise ich tatsächlich auch sehr gerne noch nach Polen, vor allem auch nach Breslau, obwohl jetzt meine Familie dort nicht mehr lebt. Aber ich fühle mich dort auch zu Hause und genau. Und in Berlin arbeite ich als Erzieherin in einer Krippe. Und mein Sohn wird jetzt diese Woche 1 Jahr alt und die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Also ich bin noch in Elternzeit tatsächlich. Angepeilt ist bis Mai 2024 und dann soll der Kleine perspektivisch in die Kita gehen, aber mal schauen, ob das tatsächlich so klappt. Also mittlerweile sehe ich das alles ein bisschen anders und würde mir doch wünschen, dass er erst ein bisschen später in den Kindergarten kommt. Das ist auch so Wahnsinn, dass sich dann doch die Einstellung mit dem Kind danach nochmal ändert. Genau, ja.
Kann ich nachvollziehen. Und
es ist ganz komisch tatsächlich. Also bevor ich Mama geworden bin, obwohl ich auch in der Krippe arbeite, hatte ich da einen anderen Blick drauf. Und jetzt mit dem Kind denke ich mir, nee, irgendwie fühlt sich das doch noch nicht so richtig an. Also mal schauen, ob das hier meine Kolleginnen oder Kollegen hören. Aber ich weiß nicht, ob ich im Mai 2024 zur Arbeit zurückkommen werde.
Aber also ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe mich auch, also ich hatte auch andere Vorstellungen vom, ich gehe wieder arbeiten, wenn mein Kind so und so alt ist, dahingehend so, irgendwie bin ich noch nicht bereit oder ich habe das Gefühl, das Kind ist noch nicht bereit. Aber wenn du Erzieherin bist, hast du ja auch eine super pädagogische Brille auf, durch die du ja richtig Sowieso das ganze Thema betrachtest, nehme ich mal an. Das ist ja super praktisch. Ja. Und eine kurze Frage vorab, wieso, also kam dir nie der Gedanke, in Polen leben zu wollen?
So. Ach, Katharina, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich letztens erst mit meiner Familie darüber gesprochen und also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, in Polen zu leben, vor allem in Breslau könnte ich mir das so gut vorstellen, weil ich meine, von Berlin bis nach Breslau, das sind 350 Kilometer. Das ist eigentlich ein Katzensprung. Also alles in allem ist man vielleicht so in 4 Stunden Autofahrt da. Und von daher, ich könnte mir das ja gut vorstellen. Aber vielleicht nicht ganz dauerhaft, muss ich sagen. Also ich hätte, glaube ich, schon gerne die Sicherheit in Deutschland und ja, vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, hier einen Wohnsitz in Berlin zu haben. Aber grundsätzlich gefällt es mir in Polen total gut. Damals war das auf jeden Fall keine Option für mich gewesen. Da war Polen für mich super rückschrittig. Aber mittlerweile ist doch schon vieles im Wandel und Gott sei Dank vieles im Wandel. Und deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Allerdings bei mir hier zu Hause, mein Mann, der kann sich das nicht wirklich vorstellen. Der kann sich gut vorstellen, mal nach Polen zu reisen für ein Wochenende oder auch mal für eine Woche und dann wieder zurückkommen, aber dauerhaft zu leben eher nicht. Ich denke aber auch tatsächlich, dass das Gehalt auch eine große Rolle spielt. Also beziehungsweise ich habe jetzt natürlich, könnte ich mir das vorstellen, in Polen zu leben mit meinem Berliner Gehalt. Und mir das Leben in Polen so zu leisten. Aber ich denke, mit einem polnischen Gehalt, vor allem als Erzieherin in einer Krippe, weiß ich nicht, ob das so machbar wäre. Mhm. Also es ist ein Dilemma. Ich glaube, in so einer Situation, wie ich es bin, ich kann es auch einfach sagen, dass ich mir das vorstellen könnte, aber vielleicht würden sich die Umstände auch ändern, wenn ich tatsächlich polnisches Gehalt beziehen würde. Und dann könnte ich es mir vielleicht doch nicht mehr vorstellen. Oder auch in Bezug auf die Elternzeit oder Mutterschaftsurlaub. Ja, das ist ja auch ein bisschen anders als in Deutschland.
Können wir gleich auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ich bin voll gespannt. Aber soweit ich es verstehe, bist du auf jeden Fall zweisprachig aufgewachsen.
Ganz genau,
und,
ja.
Und das macht ihr wahrscheinlich bei eurem Kind auch.
Ja, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es sehr, sehr schwer, aber ich spreche mit dem Kleinen ausschließlich auf Polnisch. Mein Mann versteht gar nichts tatsächlich, was ich sage, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir versuchen dann trotzdem irgendwie mit Händen und Füßen, zeige ich ihm denn, was ich möchte, oder ansonsten sage ich das direkt auf Deutsch danach hinterher. Und ja, und so, cool. So versuchen wir unseren Sohn mehrsprachig aufwachsen zu lassen. Ich denke, es ist halt ein wahnsinniges Geschenk, wenn man die Möglichkeit hat. Also, wobei, ich sag's dir, es kursieren ja immer noch wahnsinnige Mythen darüber. Also auch in meinem Umfeld höre ich immer wieder, ob ich mir sicher bin, dass ich das so machen möchte. Nicht, dass der Kleine dann später nicht weiß, was man von ihm möchte. Und nicht, dass ihm die ganzen Sprachen viel zu viel sind. Aber ich bin ganz anderer Meinung.
Gerade wenn sie so klein sind, können die das ja noch viel besser lernen. Und soweit ich weiß, ich habe es noch nie zweisprachig erzogen, aber die Minderheitensprache spricht man ja zu Hause.
Ja.
Und extern saugen sie genauso die Sprache auf. Also ich habe das auch bei uns in den Kindergärten erlebt. Da waren auch Kinder aus aller Welt, also aus allen möglichen Ländern. Und am Anfang haben die Kinder vielleicht im Kindergarten, das hat man manchmal gemerkt, die haben anders das Sprechen gelernt, das Deutsch, als jetzt die Muttersprachler. Aber nach ein paar Jahren, das war kein Thema mehr. Die haben alle genauso gut Deutsch gesprochen. Und,
ich denke auch.
Ich denke auch, ja. Also, ja, das macht ihr super. Also,
ja, ich bin auch überzeugt davon, dass das klappen kann. Ich denke, da muss man aber auch wirklich hinterher sein und vielleicht auch nicht irgendwie in den Sprachen switchen und nicht, dass ich dann doch irgendwie hier und da doch nochmal Deutsch spreche und dann doch nochmal wieder Polnisch. Also ich ziehe das schon echt gut durch und mittlerweile sind wir da so gut im Flow, also das funktioniert hervorragend. Und also ich kann auch von mir selbst sprechen. Meine Eltern haben mit mir auch ausschließlich damals auf Polnisch gesprochen und ich habe auch erst später im Kindergarten habe ich erst Deutsch gelernt und ich kann fließend Deutsch sprechen, ich kann fließend Polnisch sprechen und wenn ich möchte, dann kann ich noch Berlinern. Also das passt trotzdem alles.
Ja, also man merkt auf jeden Fall nicht bei dir, dass, also du hast da, wenn du sprichst, das ist absolut akzentfrei, wie es im Polnischen, das kann ich nicht beurteilen, weil ich das nicht spreche.
Oh ja, das ist dann doch mit deutschem Akzent, das ist ganz lustig. Andersrum merkt man es nicht, aber auf Polnisch, das ist dann doch schon so ein deutscher Akzent, den hört man raus.
Aber kann ja auch niedlich sein.
Ja, ich denke, das ist sympathisch auf jeden Fall. Und ich meine, es ist auch in Ordnung. Ich meine, man macht sich manchmal auch selbst da verrückt. Ne? Man hat ja auch manchmal, was Sprachen angeht, total die Hemmungen. Und man möchte auch manchmal gar nicht irgendwie auf einer anderen Sprache sprechen, weil man denkt, man könnte was falsch sagen. Aber dem Gegenüber ist das doch eigentlich völlig egal, oder? Also nehmen wir mal als Beispiel, du sprichst mit jemandem irgendwie auf Englisch. Derjenige versucht sich da irgendwie zu verständigen, aber sein Englisch ist nicht so gut. da belächelt man den ja nicht, nur weil er weniger gut Englisch sprechen kann. Also man nimmt das ja so hin, man versteht das, was derjenige sagt, und das ist auch in Ordnung so.
Nee, gar nicht. Und Akzente gehören, wie du gesagt hast, dazu. Wenn ich Portugiesisch spreche, habe ich auch einen Deutschen, bin ich mir ganz, ganz sicher. aber den kann ich eh nicht verstecken. Und
das gehört zu einem, das ist in Ordnung, das ist auch seine Geschichte, oder?
Ja, ich glaube, man müsste auch langfristig im Ausland leben. Also wirklich richtig da leben, damit das sich ein bisschen vielleicht verwächst. Also ich könnte mir vorstellen, je länger man da ist, desto weniger hört man es vielleicht raus.
Ja.
Aber nun gut, so ist es nicht.
Und nee, das stimmt.
Man kommt auf jeden Fall zurecht, wenn man dort Urlaub macht oder hinreist und kann sich verständigen. Das ist doch cool. Ich leite jetzt mal galant über zu meiner ersten Frage. Und zwar hast du ja euer Kind in Deutschland, nehme ich mal an, bekommen und hier deine Schwangerschaft erlebt. Genau. Könntest du dir denn ableiten, wie so eine Schwangerschaft in Polen gelebt wird? Wie geht man denn mit einer Schwangeren um? Woher bekommt die ihre Informationen? Und so auch vielleicht über Babyschlaf schon vorab, spricht man darüber in der Gesellschaft?
Ja, also das ist tatsächlich super spannend. Ich habe mir natürlich immer wieder die Frage gestellt, woher heute mittlerweile die jungen Mütter oder die jungen Eltern ihre Informationen herhaben. Weil ich meine, vor 30 Jahren, als ich klein war, war das ja nochmal wirklich ganz anders. Ne? Also Internet spielte damals überhaupt keine Rolle. Beziehungsweise damals als auch heute hat die Familie in Polen einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und damals war es so, dass viele, viele polnische Familien sich keine riesengroße Wohnung leisten konnten und alle lebten auf engstem Raum. Also was heißt alle? Ich möchte das jetzt nicht wirklich verallgemeinern, aber die Mehrheit definitiv lebte auf engstem Raum. Mit den Großeltern, mit den Eltern zusammen, und es gab auch nicht sowas wie ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer, sondern es gab ein Schlafzimmer für die Eltern mit dem Kind, und die Großeltern schliefen dann eventuell sogar im Wohnzimmer auf einer Schlafcouch, und die wurde dann tagsüber eingeklappt, sodass man dort gemeinsam die Zeit verbringen konnte. Hat man sich damals viel von den älteren Generationen beeinflussen lassen, was das Thema Babyschlaf oder generell was das Thema Kindererziehung, Kinderbeziehung angeht. Und das war eigentlich die einzige Quelle im Großen und Ganzen. Natürlich hat man Informationen auch von Kinderärzten oder Ärzten und Fachpersonal bekommen. Nichtsdestotrotz, vom Gefühl her, hatte da schon die Familie einen größeren Einfluss darauf, weil das, was die Oma oder die Mama oder der Opa sagt, das hat natürlich einen viel höheren Stellenwert aufgrund der Erfahrungen. Ob das jetzt immer richtig und gut war, ist eine andere Frage. Mhm. Aber so lief das damals auf jeden Fall. Und heute beziehen die Eltern Informationen aus einer Kombination von Quellen. Das sind medizinische Fachkräfte, Familienmitglieder, Bücher und vor allem insbesondere heute Social-Media-Ressourcen. Und ich denke auch, dass die Erwartungen und die Praktiken zum Thema Babyschlaf variieren können. Und es gibt trotzdem heute noch eine Tendenz, traditionelle Ansätze zu bevorzugen, wie das Schlafen in der Nähe der Eltern, was allerdings eigentlich immer noch praktische Gründe hat, also aufgrund von Platzmangel tatsächlich schlafen die Kinder oder die Babys bei den Eltern in der Nähe und nicht unbedingt, weil man das vielleicht möchte und das so intuitiv vielleicht machen würde, sondern eigentlich eher aus praktischen Gründen.
Würden jetzt ältere, also Großeltern oder Eltern, den heute werdenden Eltern sozusagen raten, lass das Kind bei euch? Oder würden sie sagen, das Kind muss das schon können? schlafen?
Ja, also ich denke, dass, oder was heißt ich denke, ich bin aus meinem Umfeld heraus kann ich dir sagen, dass die Großeltern immer noch einen großen Einfluss haben auf die Erziehung und sie sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel mitmischen. Und es kommen immer wieder Sätze wie, naja, also das Kind kann dir hier jetzt nicht auf der Nase herumtanzen, also schläft es schon durch mit 6 Monaten, also langsam müsste es auch mal schlafen können. Der Einfluss ist auf jeden Fall noch da. Was die Eltern letztendlich daraus machen, ist eine andere Sache. Also ich denke, es kommt auch auf die Familie darauf an, wie man selbst oder auf die werdenden Eltern oder die gerade Eltern geworden sind. Darauf kommt es an, was sie selbst für ein Kind möchten und wie sie sich informieren Genau, aber die älteren Generationen, die Großeltern, die haben einen großen Einfluss noch darauf und die mischen gerne mit.
Aber das heißt, die haben dann doch irgendwie Schlaftraining mal praktiziert, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, alle sind in einem Raum oder es ist wenig Wohnraum da, man hat das Kind zwar bei sich, aber es muss ja dann irgendwie auch mal Ruhe geben, damit alle zur Ruhe kommen.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass das tatsächlich so ein typisches Schlaftraining ist, wie man das kennt, dass das Baby abgelegt wird und dann muss es schreien und bis es alleine sich beruhigt. Das gibt es tatsächlich oder gab es tatsächlich nicht. Es ist schon trotzdem relativ warm und warmherzig gewesen. Die Erwartung war trotzdem da, auch wenn sie kollidiert ist mit der Vorstellung, aber die Erwartung war trotzdem da, dass diese Frage kam, müsste es nicht irgendwie durchschlafen? Der Unterschied liegt, denke ich, darin, dass man sich nicht den Kopf darüber so zerbrochen hat. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass heute ist es eher so, dass man sehr, sehr stark versucht, in die Zukunft zu blicken. Das Baby ist zum Beispiel 6 Monate alt und man stellt sich die Frage, oh mein Gott, wird es mit 3 Jahren etwa immer noch bei mir im Bett liegen? Damals hat man sich gar nicht diese Frage gestellt, was in 3 Jahren sein wird, sondern man hat in dem Moment gelebt und in dem Moment, ja, vielleicht hat das Kind nicht durchgeschlafen, vielleicht hat es geweint, aber trotzdem hat man es nicht schreien lassen. Und wiederum hat man sich aber die Frage gestellt, warum schläft es noch nicht durch? Man wusste es damals noch vielleicht nicht, dass Babys in dem Alter die Reife gar nicht dazu entwickelt haben, um durchzuschlafen. Mhm. Ja.
Okay. Und würdest du sagen, also in der Schwangerschaft selber, wie betreut, wie gut weißt du das vielleicht, wie gut betreut ist man denn in Polen? Hat man da auch so eine umfassende Vorsorge wie in Deutschland?
Ja, genau. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es sowas wie Hebammen in Polen auch gibt. Und viele, viele werdende Mütter, die haben auch einen Anspruch auf eine Hebamme und es ist auch nicht so, dass es schwierig ist, eine zu finden. Es ist natürlich auch eine Kostenfrage, je nachdem, was du für eine Betreuung möchtest, ob du vielleicht auch eine Beleghebamme hast oder ob du eine Hebamme hast, die in einer gynäkologischen Praxis arbeitet. Aber man hat auf jeden Fall den gleichen Anspruch wie in Deutschland tatsächlich und das wird auch von der Krankenkasse übernommen. Generell die Ärztehäuser in Polen, die sind ein bisschen anders aufgebaut, glaube ich, als in Deutschland. Also es gibt tatsächlich richtige Arzt- oder Ärztezentren, wo sich das alles konzentriert. Und in einem Ärztezentrum hast du dann vielleicht einen Kinderarzt, eine gynäkologische Praxis drin, dann einen Hausarzt und dort konzentriert sich alles. Also genau, und da gehst du dann hin oder eben als Schwangere gehst du eben in so ein Zentrum, in so ein Ärztehaus und hast dort deinen Gynäkologen oder deine Gynäkologin und dort wirst du betreut und machst deine Vorsorgeuntersuchungen und nach dem Baby wird geschaut. Was ich tatsächlich nicht weiß, ist, ob man schon so frühzeitig ein CTG macht, ein CTG schreibt oder ob man da auch sagen kann, nee, ich möchte das ehrlich gesagt nicht und ich möchte meinem Körper vertrauen oder können wir vielleicht andere Methoden wählen. Das weiß ich nicht, ob es da Alternativen gibt.
Mhm, okay, ich glaube, in den skandinavischen Ländern ist es ähnlich. Ja, dass dann nicht so viel, wie kann ich das sagen, Service im Vorfeld stattfindet. Auch ist eine Frage des Geldes, denke ich, ob man das selbst bezahlen möchte.
Richtig, richtig.
Okay, Aber es gibt auf jeden Fall auch so eine Art Vorsorge in der Schwangerschaft und höchstwahrscheinlich auch eine umfassende Nachsorge.
Ja, das auch. Also medizinisch ist man da gut aufgestellt. Also ich habe mich darüber ein bisschen belesen, weil am Anfang war ich mir nicht ganz so sicher. Also ich selbst war in Polen noch nie im Krankenhaus oder beim Arzt. Ich kenne das auch nur vom Hörensagen von Freunden und Bekannten. Aber mein Eindruck zuerst war, ist das vielleicht so wie in Deutschland oder sind sie sehr hinterher? Wie ist die medizinische Versorgung? Ist das überhaupt, ist das gut angeschlossen alles? Funktioniert das auch so wie hier? Aber da gibt es vielleicht wirklich nur ganz kleine Unterschiede, also zu Deutschland, das nimmt sich eigentlich nicht. Ich denke, der große Unterschied zwischen Deutschland und Polen heute liegt darin, dass schwanger werden oder Kinder bekommen in Polen gang und gäbe ist. Das gehört vielleicht aber auch dazu, dass viele, viele polnische Familien sehr religiös aufwachsen und das irgendwie dazugehört, dass man eine Familie gründet. Also die wenigsten entscheiden sich bewusst, kinderlos zu sein. Und zwar haben die Polen nicht sonderlich viele Kinder. Es konzentriert sich doch schon eher auf 1 bis 2 Kinder maximal, 3 Kinder eher selten.
Mhm.
Aber das ist irgendwie so was ganz Natürliches. Es ist ganz normal, vor allem ist es auch ganz normal, sehr früh Mutter zu werden. Mhm. Das war auch schon eigentlich, also meine Cousine beispielsweise, meine Cousine ist 5 Jahre jünger, älter als ich, Entschuldigung, 5 Jahre älter als sie. Und sie hat ihr erstes Kind mit 19 geboren und sie war schon mit 18 Jahren verheiratet. Also Das waren für mich Sphären, das war so, wow, ich habe gerade mein Abitur gemacht und sie ist schon verheiratet und sie ist gerade während des Studiums schwanger geworden. Und das war so ganz normal. In ihrem Freundeskreis war das ähnlich, dass ihre Freundinnen auch so früh schwanger geworden sind. Und das gehörte irgendwie dazu und man hat das irgendwie so einfach gemacht.
Ich habe da gerade verschiedenste Fragen innerlich. Ja. Einerseits finde ich es auch cool, wenn man jung Eltern werden kann, wenn das einem vergönnt ist. Das kann man ja nicht immer. Aber ich frage mich gerade, wieso ist das dort so? Ist es so, dass Frauen generell dann in der Arbeitswelt vielleicht gar nicht so gewollt gebraucht werden, nach dem Motto, passt schon, wenn sie dann Hausfrau sind? Und sind junge Frauen auch glücklich damit, so früh Mutter zu werden? Also ist es eine tiefe Überzeugung, weil nicht jeder fühlt sich ja auch schon reif genug? Super cool, wenn man früh schon, also ist das einfach so dieser feste Glaubenssatz, nee, man kriegt halt früh die Kinder, dann sind sie früh aus dem Haus. Also das würde mich mal interessieren, weil wenn man Kinder mal hat, Job dann ist einfach erstmal, wenn man ändert ja auch seine Prioritäten.
Auf jeden Fall. Klar, das ist erstmal gestrichen. Also Als ich noch ein Teenager war, kann ich dir sagen, als meine Cousine schwanger war, das gehörte wirklich einfach dazu. Ne?
Mhm.
Das war, sie hat ihren Ehemann kennengelernt, er ist bei ihr eingezogen. Das bedeutete auch, er ist bei meiner Tante eingezogen und bei meiner Oma, denn die haben alle zusammen gelebt in wirklich einer kleinen Wohnung. Es war eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Ja. Und die haben dort meine Cousine, ihr Mann, meine Tante und meine Oma haben dort gelebt. Ja. Und dann ist meine Cousine noch schwanger geworden. Das würde ja hier eigentlich keiner machen. Ja. Da würde man ja irgendwie vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, naja gut, vielleicht setze ich jetzt meine Prioritäten anders. Ja. Vielleicht muss ich mich mal erstmal irgendwie nach einer eigenen Wohnung umschauen, bevor ich mit der Kinderplanung loslege. Aber in Polen gehörte es damals, vor 15 Jahren, auf jeden Fall dazu, dass man das so trotzdem gemacht hat, weil die Familie ist da, die Familie stärkt einen den Rücken und man braucht keine Privatsphäre in dem Sinne. Ja.
Okay.
Man lebt trotzdem auf engstem Raum zusammen und das gehört dazu. Es hat keinen bis jetzt gestört und das wird auch keinen bis jetzt stören. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund gewesen. Und natürlich auch junge Mutter zu sein, ist super cool gewesen. Ja.
Mhm.
Heute ist es noch mal ein bisschen anders. Natürlich hat man immer noch die super jungen Mütter in Polen, aber es werden auch trotzdem heute in Polen auch 40-jährige Frauen das erste Mal schwanger, weil sie sich doch lieber auf ihre Karriere konzentrieren wollen. Also tatsächlich gab es auch eine Statistik darüber, dass immer mehr polnische Frauen in die Arbeitswelt wieder zurückkehren. Und hätte ich auch nicht gedacht, aber es konzentriert sich nicht nur mehr auf die Hausarbeit, ja, dass eine polnische Frau nur noch zu Hause ist mit dem Kind und sich drum kümmert, wie man vielleicht klischeehaft denkt, ja, dass sie zu Hause die Kinderbetreuung übernimmt, dass sie kocht und dass der Mann arbeiten geht. Das war vor 15 Jahren Thema gewesen, aber in der Zeit ist sehr viel passiert, dass Frauen auch wieder zurückkehren zur Arbeit.
Okay. Es hat mich jetzt einfach nur interessiert. Also wie gesagt, ich weiß darüber nichts. Ich stelle mir das nur sehr schwierig vor, so junge Mutter zu sein. Also einfach nur für mich selber, weil ich mit 18 hätte, oh Gott, ich wollte gar keine Kinder haben. Ja. Und ich habe ja diese Absicht gehabt, ich will noch ein bisschen was erleben und ich möchte mich noch bilden und studieren. Und da habe ich mich einfach gerade nur gefragt, wie macht das dann eine Frau in Polen? Da kollidiert ja dann vielleicht der Wunsch nach Mutterschaft, vielleicht aber auch mit dem Wunsch nochmal nach Selbstentfaltung oder total, halt gar also, nicht, wenn man gar nicht.
Ich denke, damals hat man auch gar nicht so wirklich darauf geachtet, auf sich selbst gehört. Also ich meine, nichtsdestotrotz auch heute noch konzentriert man sich in Polen eher auf andere Sachen, ne? auf beispielsweise kognitive Bildung oder soziale Bildung, aber emotionale Gesundheit ist heute immer noch relativ wenig relevant. Ja, und ich denke, damals war das noch heftiger gewesen und man musste schon selbst viel zurückstecken und hat sich gar nicht darüber so Gedanken gemacht, was man eigentlich selbst möchte, sondern es gehörte einfach dazu, ja, früh Mutter zu werden.
Was du gerade erzählst, als du gesagt hast, da sind alle auf engem Wohnraum miteinander zusammen. Das hat mich gerade total an meine Großeltern auch erinnert. Mhm. Also so, die hatten auch in Berlin eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Jetzt mag man erstmal denken, das ist ja jetzt erstmal nicht so schlecht. Aber die haben dann irgendwie auch meine Mutter und ihre Schwester da großgezogen, bis sie ausgezogen sind. Also ich finde das schon dann auch krass, wenn man dann erwachsene Frauen noch mit in einer Zweiraumwohnung hat.
Total.
Das heißt, ich musste da gerade eben total daran zurückdenken und auch, ja. Also ich konnte das irgendwie gerade richtig fühlen. Das ist schon. Mhm. Es hat funktioniert, aber es ist ja heutzutage.
Heutzutage wenn man die Möglichkeit hat, würde das keiner, glaube ich, für sich so wählen wollen. Ja, also aus Überzeugung garantiert nicht. Und also ich kann für mich sprechen, aus Überzeugung würde ich nicht sagen, dass ich gerne irgendwie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung als erwachsene Frau mit meiner Mama, mit meinem Papa und mit meiner Oma leben würde, ja, also wirklich auf engstem Raum, ohne irgendwie ein bisschen Privatsphäre zu haben, ja, also das ist schon
das die ist Ansprüche schon echt hart, verändern sich, ne?
Ja, total, die Ansprüche verändern sich enorm.
Aber würdest du dann, also es klingt jetzt aber so, alle sind auf engstem Raum zusammen und Muttersein ist selbstverständlich, die Kinder sind ja dann wahrscheinlich in der Gesellschaft willkommen.
Ja, genau. Also Kinder gehören dazu. Tatsächlich Kinder, tatsächlich für meinen Geschmack auch ein bisschen zu viel. Also ich habe oft erlebt auch, dass Kinder zu sämtlichen Feiern auch mitgeschleppt werden. Ja, das ist ganz egal, ob das Kind jetzt irgendwie eigentlich Mittagsschlaf machen muss oder ob es eigentlich schon Zeit ist für den Nachtschlaf. Das Kind wird mitgenommen, dann schläft es halt vielleicht im Kinderwagen oder es wird irgendwo anders geparkt und da wird wenig Rücksicht genommen. Ja, also es gehört einfach dazu, das Kind, und es läuft mit und es muss mitlaufen und es muss sich auch irgendwie unterordnen. Das bedeutet nicht, dass man das Kind weniger liebt, aber man hat das trotzdem, es läuft halt einfach mit, weil es ist halt noch klein und ich kann alles mit dem Kind quasi machen, ja. Da ist das Bedürfnis, ja, nach, was braucht mein Kind jetzt vielleicht, das ist eher weniger da. Weil man es aber auch vielleicht nicht besser weiß.
Okay, aber ich glaube, das ist auch in anderen Ländern so. Da sind
ich denke auch, also ich glaube, dass ja, ich denke, das ist auch vielleicht eher im Süden Europas so, dass vielleicht da auch einfach vieles irgendwie weiterläuft oder auch generell, dass Kinder Teil der Gesellschaft sind und es einfach weiter funktionieren muss.
Tatsächlich auch in Japan.
Ja,
echt. Also ich hoffe, dass ich irgendwann mal meinen favorisierten Interviewgast auch noch dazu bekomme. Aber ich habe habe auch mal mich überall reingehört und da ist es wohl auch so, dass das Kind ist müde, hoch, wenn doch gerade unterwegs. Es wird schon schlafen, wenn es müde ist.
Genau, ja.
Ja, okay. So, jetzt habe ich mich selbst rausgebracht. Die Polen, also du hast gesagt, das ist weitestgehend schon kinderfreundlich. Weißt du, wie das ist mit Maßregeln und Schimpfen und vielleicht auch Gewalt gegenüber Kindern?
Also früher war das definitiv, oder ich sage immer früher. Früher heißt zu meiner Zeit, als ich klein war, also sagen wir mal so 20 Jahre her, 25 Jahre her, da war das auf jeden Fall ein großes Thema gewesen, mal irgendwie einen Klaps auf den Hintern zu kriegen oder man hatte weniger Mitspracherecht oder man wurde generell irgendwie bestraft für Dinge. Ich kenne das aus meinem Umfeld. Das war gang und gäbe und das war völlig normal, aber absolut nicht gut. Ja. Mhm. Und ich denke, das ist trotzdem heute immer noch Thema. Nicht unbedingt mehr. Es ist nicht mehr so präsent wie damals. Also es ist auf jeden Fall schon bedürfnisorientiert her geworden. Es ist jetzt noch nicht so bedürfnisorientiert, wie man sich das vielleicht wünschen würde oder wie man das vielleicht von Deutschland kennt. Es kommt natürlich immer noch auf die Familie an. Ja? Hm. Wo lebe ich? Was habe ich für ein Umfeld? Was bekomme ich mit auf dem Weg? Was habe ich erlebt? Und was möchte ich auch vielleicht meinem Kind mit auf dem Weg geben? Ja? Ich meine, es ist super schwierig, einen Teufelskreis zu durchbrechen. Ja? Und wenn man irgendwie eine schlechte Erfahrung dahingehend gemacht hat, überträgt man das super schnell auf das eigene Kind. Und dann nimmt das irgendwie so seinen Lauf. Aber es geht schon in die richtige Richtung.
Okay.
Dass junge Eltern so eine Erziehung mit Bestrafung nicht mehr wollen, tatsächlich. Ja. Es ist eher, glaube ich, immer noch so, dass die Großeltern würden eher schimpfen mit dem Kind als die eigenen Eltern. Ja.
Aber ich finde, wir sollten da jetzt auch nicht Deutschland als zu perfekt loben, weil es gibt ja auch Gewalt in Deutschland gegen Kinder.
Absolut.
Und
absolut.
Es ist ja zwar per Gesetz, glaube ich, auch verboten, aber man sieht ja, so lange gibt es halt eigentlich auch schon ein Gesetz und die Auswirkungen sind ja trotzdem mannigfaltig und nicht unbedingt total greifbar. Nur als Gegenbeispiel in Frankreich ist das, glaube ich, seit 2019 verboten und wirkt überhaupt nicht. Also die Kinder, ich folge ja auch der Feli aus Paris und mit der habe ich ja auch über Frankreich gesprochen und wenn ich mal in ihre Story gucke, wenn sie wieder auf Instagram erzählt, an dieser Stelle auch liebe Grüße, dass wieder sie was beobachtet hat, wie da ein Kind gehauen wurde oder angeschrien wurde. Ich kriege dann immer so einen Puls, weil ich denke, das gibt's doch nicht. Also da empfinde ich Frankreich zum Beispiel als sehr, sehr rückschrittlich. Deutschland als, ja, wir sind auch auf einem Weg. Wie würdest du Polen da einschätzen?
Ja, das ist tatsächlich, ich wollte dir gerade sagen, also wenn jemand auf der Straße sehen würde, dass ein Kind einen Klaps auf den Hintern kriegt, da würde man was sagen, definitiv, ja.
Super.
Also ich bin mir ganz sicher, dass man da was sagen würde und das habe ich ewig nicht gesehen, dass ein Kind auf öffentlicher Straße, körperlich angegangen wurde. Ich war jetzt erst neulich, Anfang November, war ich mit meiner Familie in Breslau und bin ich ein bisschen mit anderen Augen durch die Gegend gelaufen und hab mir da ein bisschen mal versucht, was anzuschauen und wie das so ist. Und ich habe eine junge Mama mit ihrem Kind beobachtet. Wir saßen nämlich gerade in einem Restaurant und haben gegessen und sie kam gerade mit ihrem Sohn und mit der Oma rein. Und der Junge, der war vielleicht, sagen wir mal, 3 Jahre alt und der hat geweint und geschrien wie am Spieß, ja. Mhm. Und sie war wirklich fertig mit den Nerven, aber sie ist ruhig geblieben und
schön.
Das fand ich so stark, dass sie ruhig geblieben ist und sie war auch ein bisschen verzweifelt. Also sie hat auch gesagt, wenn du jetzt bitte aufhörst zu weinen, du kriegst auch das Handy und du darfst dir auch was auf dem Handy anschauen. Aber sie hat ihn nicht bestraft, sie hat nicht gesagt, wenn er jetzt nicht ruhig ist, dann gibt es das und das nicht. Ja, sie hat für sich natürlich den leichteren Weg gewählt.
Nee, finde ich gar nicht. Ich finde den Weg total okay.
Also ich fand das klasse, wie sie das gemacht hat.
Ja, ich finde das absolut in Ordnung.
Das war wirklich toll gewesen. Also,
und sie hat ja irgendwie auch den leichten Weg für alle gewählt. Alle finden ihren natürlich Weg raus aus dieser Einbahnstraße und toll reagiert auf jeden Fall.
Definitiv.
Ich habe da jetzt mal wieder so ein Gegenbeispiel aus Frankreich. Das ist gar nicht mein, ich wohne ja da nicht, aber wir waren ja in Paris diesen Sommer und meine Kinder haben auch geweint. Zwischen den U-Bahn hin und her laufen sind sehr lange Wege. Und da haben zwei Franzosen meine Kinder angemeckert.
Ich glaube das nicht, oder?
Doch, die haben die, also ich spreche ja Französisch nicht fließend, aber ich verstehe alles relativ gut und ich kann mich verständigen, aber es hat nicht gereicht, um denen Kontra zu geben. Also ich hätte auch gerne auf eine bestimmte Art und Weise gesagt, das reicht jetzt hier, aber in so einem Moment weiß man es dann gar nicht. Und klar, die haben die Kinder gemaßregelt und haben, ich habe echt gedacht, was ist denn mit euch los? Und meine Kinder haben es eh nicht verstanden. Also vom Ton her haben die gehört, aber sie haben es eh nicht verstanden. Die haben mich danach gefragt, haben die geschimpft? Und ich habe dann gesagt, nee, alles gut. Ne? Die haben irgendwas geredet, keine Ahnung, lass es gut sein. Aber ich habe gedacht, boah, krass. Also wüsste ich jetzt nicht, ob mir das in Deutschland passieren würde, wenn die Kinder weinen. Ob jetzt wirklich jemand zu mir kommt und die dafür ausmeckert, das weiß ich jetzt nicht. Das, Ich glaube nicht.
Also richtig meckern glaube ich nicht tatsächlich. Also ich habe auch einmal die Erfahrung gemacht, mein Kind hat ein bisschen im Kinderwagen gequengelt. Also der hat ein bisschen geschimpft und da kam ein Mann und er sagte, ja, hier wird jetzt aber nicht gemeckert.
Oh Gott.
Und ich habe dir tatsächlich gesagt, so, mein Kind kann so viel meckern, wie es möchte. Ja, und ich finde das voll wichtig, für das eigene Kind auch einzustehen. Und mich schockiert es, was in Frankreich passiert ist. Also das hätte ich nicht gedacht. Vor allem hätte ich es auch nicht gedacht, weil Frankreich ja so nah dran ist. Ja? Wir leben irgendwie in Europa, dass es da so heftige Unterschiede gibt. Ich hätte jetzt echt gedacht, das nimmt sich vielleicht nicht so viel. Ja? Aber dass
Leute
das so einen Einfluss irgendwie haben und sich das Recht rausnehmen, da mitmischen zu wollen.
Ich glaube, dass es tatsächlich jedes Land hat so eine komplett andere Kultur letztlich. Und auch wenn es Nachbarländer sind, kann es komplett anders gestaltet sein. Also deswegen finde ich ja diese ganze Themenreihe so spannend. Aber gut, es klingt jetzt auf mich auf jeden Fall so, als hätte Polen da auch so eine Art Mittelweg oder einen guten Weg vor sich. Wie sieht es denn aus mit Stillen? Und auch Elternzeit, wie lange hat man denn Elternzeit in Polen und wird Stillen hochgehalten oder eher nicht?
Also, ja, es ist eigentlich ein bisschen schwierig zu beantworten, was das Stillen angeht. Dadurch, dass das Haushaltseinkommen nicht so hoch ist und Pränahrung Geld kostet, versuchen doch polnische Frauen eher zu stillen, weil das einfach ein finanzieller Punkt ist. Nichtsdestotrotz habe ich auch gesehen, dass viele Frauen auch die Flaschen geben. Ich habe noch nie eine Frau in Polen öffentlich stillen gesehen. Ich habe in der Öffentlichkeit gestillt, in der Trage. Ich wurde schon ein bisschen komisch angeguckt und es war mir ein bisschen unangenehm gewesen.
Bist du gerade weggegangen, Caro?
Nein.
Deine Stimme ist. Nee, du bist gerade irgendwie leiser geworden und ich habe gedacht, irgendwie. Ich höre dich weniger gut. Deswegen habe ich mich gerade gefragt.
Kannst du mich jetzt besser hören?
Jetzt höre ich dich perfekt.
Okay, nee, ich bin tatsächlich nicht weggegangen.
Ah ja, alles gut, okay.
Genau. Soll ich nochmal von vorne anfangen, was ich gesagt habe?
Nee, alles gut. Wir machen das hier ganz locker, ehrlich, authentisch. ich höre dich wunderbar.
Super, super. Nee, also ich habe in der Öffentlichkeit gestillt. Und ich wurde ein bisschen komisch angeguckt. Es hat mich verunsichert, aber was soll ich machen? Ja, mein Kind wird noch gestillt und ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht ein, wegzugehen beim Stillen. Also ich habe es trotzdem gemacht, aber ich habe selbst keine Frau in der Öffentlichkeit stillen gesehen.
Aber wie machen Sie das? Ich meine, wenn Sie sich die Pränahrung nicht so leisten können, dann bleibt ja nichts anderes. Aber wie machen die das? Vor allem, wenn die Kinder so mitlaufen.
Ja, man zieht sich zurück tatsächlich. Man zieht sich zurück und sucht sich ein ruhiges Örtchen.
Ah,
weil
okay.
Es ist ja irgendwie, das Kind muss in Ruhe gestillt werden und man packt jetzt nicht die Brust raus, ja, und stillt in der Öffentlichkeit. Also es ist ein Moment zwischen Mutter und Kind, Und das war's. Und wer anders hat da jetzt nicht mitzumischen? Ja, also so meine Erfahrung. Also garantiert gibt es auch andere Mütter, die genauso sagen, das ist das Natürlichste der Welt und ich verstecke mich hier nicht. Aber das, was ich gesehen habe, keine Frau, die ich gesehen habe mit Kind, hat in der Öffentlichkeit einfach gestillt. Ja. Das fand absolut nicht statt.
Okay.
Das ist sehr schade tatsächlich.
Vielleicht kommt es ja noch.
Ich hoffe, dass das kommt tatsächlich, weil, also wie gesagt, ja, bedürfnisorientiert, ja, davon ist Polen bestimmt noch ziemlich weit weg, aber es ist auch so spannend, ja, als ich das letzte Mal jetzt in Breslau war und wir sind ein bisschen an der Oder lang flaniert, es war total schön, da waren Billboards aufgestellt. Katharina, ich war wirklich, da musste ich sofort an dich denken, ja, und
ehrlich?
Es war so schön, weil ich wusste, dass ich dir das erzählen möchte, ja, was ich gesehen habe. Und es war so toll, da waren Billboards und da waren Kinder abgebildet. Und die Kinder haben gesagt, ich brauche es, dass du mir sagst, dass du mich liebst. Ich brauche es, in den Arm genommen zu werden. Ich brauche, dass du mir sagst, ich kann das schaffen. Und all solche positiven Affirmationen, ja. Und da dachte ich so, wow, wie krass ist das denn, ja. Das steht einfach, hier ist ein riesen Billboard, ja. Jeder kann das sehen, ja, wie wichtig das ist, ja. Was Kinder hören müssen, um emotional gesund aufzuwachsen. Ja? Und das wäre vor einigen Jahren absolut nicht möglich gewesen. Ja? Vor einigen Jahren, also da war ja was ganz anderes Thema gewesen. Da hieß es, Abtreibung ist ein No-Go. Ja? Solche Billboards hast du in Polen gesehen. Ja? Und heute siehst du Billboards mit positiven Affirmationen für Kinder. Ja?
Schön.
Also ich denke, dass sich dass das auf dem richtigen Weg ist. Ja, das wird werden.
Das klingt ja richtig toll. Also ich habe jetzt solche Billboards auch noch nicht in Deutschland gesehen.
Oder man hat das hier noch nicht gesehen, glaube ich. Also vielleicht berichtet dir ja irgendjemand doch davon, dass er das gesehen hat.
Kann natürlich sein. Wer es gesehen hat, darf mir gerne ein Bild schicken.
Das ist so cool. Also ich finde das sehr, sehr stark. Ja. Genau, ja.
Wenn du... Aber, ja, sorry, sag.
Entschuldigung.
Nee,
alles gut.
Nee, du bist der Gast, du redest.
Ach, ich wollte eigentlich gleich ins Thema Elternzeit einsteigen.
Ja, gerne, gerne.
Ja, also Elternzeit unterscheidet sich ein bisschen von dem System in Deutschland. Also ich kann ja eine kurze Zusammenfassung gerne dazu geben, dass ich finde, dass das deutsche System eine größere Flexibilität und längere Zeiträume für die Elternzeit bietet. Aber das polnische System hingegen, es ist kürzer, aber gut definiert. Und es gibt Mutterschafts- und Elternurlaub und es gibt auch einen extra kombinierten Vaterschaftsurlaub. Also in Polen ist es so, dass man Mutterschaftsurlaub hat, 20 Wochen bezahlt. Das ist obligatorisch tatsächlich, 20 Wochen bezahlt, hat man Mutterschaftsurlaub. Danach kann man noch zusätzlich 6 Wochen Mutterschaftsurlaub beantragen. Und Elternzeit hat man bis zu 32 Wochen. Bei Mehrlingen sind das 2 Wochen mehr, also 34 Wochen Elternzeit. Und die Elternzeit darf aufgeteilt werden auf Mama und Papa. Und man kann die Elternzeit gleichzeitig nehmen oder nacheinander.
Machen das Männer?
Das ist so spannend. Ich hab eine Bekannte gefragt, die arbeitet in der Personalabteilung einer Firma und sie sagte mir, dass nur 1% der Männer Elternzeit nehmen. Ja? Also es ist schon sehr wenig. Das liegt aber wahrscheinlich auch tatsächlich an der Bezahlung, weil Elterngeld wird auch oder richtet sich danach, wie viel man vorher verdient hat, wie viel man arbeitet. Und
okay.
Ja,
also sehe ich das richtig, man hat diesen Mutterschaftsurlaub? Und gleichzeitig beginnt auch schon die Elternzeit oder schließt sie sich danach dran an?
Die schließt sich danach an.
Also hat man auch fast ein Jahr?
Man hat fast ein Jahr, ganz genau. Man hat auch fast ein Jahr.
Und wie viel Prozent Elterngeld vom Einkommen, weißt du das? Also reden wir davon?
60 ungefähr. 60 Prozent.
Ja, ist jetzt nicht so viel schlechter als Deutschland.
Es ist nicht so viel schlechter tatsächlich. Also das ist auf jeden Fall machbar, ja. Also man kriegt auf jeden Fall... man kriegt Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Es ist schon ja, darauf gerichtet, dass die Familie unterstützt wird. Ne?
Ich habe gestern, hat mir eine Followerin auf Instagram irgendwie was geschickt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich amtlich ist oder kommt, aber in Deutschland muss wohl der Papa jetzt demnächst auch einen Monat alleine nehmen.
Ach,
hat
okay.
Das nicht ganz, also ich werde jetzt hier nichts Falsches sagen, das hat sie mir eben so geschickt, das ist irgendwie so ein Presseblatt oder so, ob das wirklich kommt. Und der muss das irgendwie unabhängig von der Frau nehmen.
Ja.
Das soll dazu führen, dass die Väter in ihrer Rolle gestärkt werden. Was das jetzt für Auswirkungen hat, in positiver und negativer Weise, kann ich überhaupt nicht sagen. Das klingt so ein bisschen wie, als würde man da den skandinavischen Ländern nachahmen. Aber ich habe da ehrlich gesagt, also ich als Mutter hätte da nichts davon. Ich habe nur was davon, wenn man dem Mann gestattet, auch eine bestimmte Zeit einfach zu nehmen, dass die Familie zusammen sein kann, damit man sich unterstützt und diese Zeit zusammen genießen kann. Ich habe aber nichts davon, wenn, keine Ahnung, ich nach 5 Monaten wieder zur Arbeit muss und er die nächsten 5 Monate macht. Weil er war die ersten 5 Monate nicht dabei. Falls ich stille, super Katastrophe, Stress pur. Und so weiter.
Absolut.
Also ich hätte eher was davon, wenn so ein Staat beschließt, ja, beide dürfen gleichzeitig eine bestimmte Zeit zusammennehmen und sich komplett auf die Familie mal konzentrieren und sich unterstützen und dass das gut also bezahlt wird, wäre in meinen Augen das bessere Konzept. Aber gut. Mal gucken, was da kommt. Vielleicht, ich glaube, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, aber das habe ich da so rausgelesen, das geht
um. Ja, aber das ist echt, also das ist spannend, weil es berücksichtigt halt wirklich gar nicht die einzelnen Umstände, ja. Und das bedeutet wirklich, dass ein Kind entweder schon beikostreif ist, ja, und es nimmt ja auch trotzdem die Mama irgendwie weg, ja, für den Moment.
Ja.
Irgendwie mit, wenn man stillt, wie du gesagt hast, also es ist ein bisschen schwierig. Das kann man, glaube ich, nicht auf jede Familie einzeln so übertragen. Ne? Für manche klappt das vielleicht und für manche ist das gut, aber für andere würde das garantiert nicht funktionieren. Das kann gar nicht funktionieren.
Das heißt, in Polen würde man auch nach einem Jahr wieder arbeiten gehen?
Genau,
und
richtig.
Und dann kommt das Kind in eine Krippe?
Genau, also es gibt die Möglichkeit, das Kind in der Krippe betreuen zu lassen. Allerdings die Nutzung von Kindertagesstätten in Polen unterscheidet sich ein bisschen von der Situation in Deutschland und wird auch von verschiedenen Faktoren halt beeinflusst, wie die Verfügbarkeit von Plätzen, den gesellschaftlichen Normen und auch den Bedürfnissen der berufstätigen Eltern. Also in Polen gibt es jetzt mittlerweile doch schon eine wachsende Nutzung, was Kindertagesstätten angeht. Sie nimmt zu, vor allem auch insbesondere in städtischen Gebieten, weil die Frauen eben doch wieder zur Arbeit gehen und die Gesellschaft sich wandelt, beziehungsweise die Ansichten sich wandeln über die Kinderbetreuung außerhalb des Hauses und dann die regionale Verfügbarkeit auch, ja. Also in ländlichen Gebieten ist die Nutzung von Kindertagesstätten definitiv auch geringer, weil es gibt tatsächlich auch manche Gemeinden, die haben gar keine Kindertagesstätten in Polen, ja, aber das ist natürlich dann eher ländlich. Also eine Großstadt hat natürlich Krippenplätze und auch Kitas, aber auf dem Land gibt es das halt irgendwie nicht. Und es gibt auch staatliche Initiativen und die polnische Regierung hat in den letzten Jahren auch Maßnahmen ergriffen, um eben den Zugang zu Kindertagesstätten zu verbessern und die Qualität auch zu verbessern. Und das hat sich dann auch positiv auf die Nutzungsrate ausgewirkt. Und genau, aber es gibt trotzdem, in Polen gehen weniger Kinder in die Krippe und auch weniger Kinder in die Kindertagesstätte. Also unter 3 Jahren werden wirklich, ja, also es war 2022, gab es Daten, werden rund 16% aller Kleinkinder unter 3 Jahren in einer Krippe betreut und das ist ziemlich wenig, ja.
Aber wo sind die? Bei Oma und Opa?
Genau, richtig. Also Oma und Opa übernehmen die Betreuung, die Kinderbetreuung und wer sich es leisten kann, hat, hat eine Nanny zu Hause, ja, und manche können sich das leisten, manche können sich das nicht leisten, und wenn man sich das nicht leisten kann, dann werden die Kinder tatsächlich von den Großeltern betreut, wenn die Eltern wieder zur Arbeit gehen.
Aber die Nanny also, ist doch teurer als der Kindergarten, oder?
Das kann man so oder so sehen tatsächlich, weil es gibt zwar ja, staatliche Initiativen, und umgerechnet würde dann vielleicht ein Platz um die 70 Euro kosten im Monat, aber es gibt einen Haufen privater Kindergärten, die kosten dann aber umgerechnet im Monat um die 500 Euro.
Ah.
Also
okay.
Es ist schon ziemlich teuer.
Aber und, haben die Kinder dann ihr Dorf? Weil ich stelle mir gerade vor, dann wohnen da irgendwie die Großeltern alle nah beieinander. Und haben dann die Kinder zur Betreuung? Ich meine, das fühlt sich ja fast schon ein bisschen an wie so ein Dorf.
Ja, sozusagen tatsächlich. Also es ist, die Kinder laufen mit. Also wenn die Mama arbeiten geht, dann wird das Kind einfach von der Oma betreut. Und dann geht man auf den Spielplatz vielleicht raus und unternimmt was. Oder man ist zu Hause. Und ich meine, die Oma, die wohnt ja eh in der Regel bei dem Enkelkind und bei den Eltern mit. Also es ist ja eher ein Haushalt in der Regel. Von daher ist es eh alles nah beieinander und deswegen wird das Kind so betreut.
Mhm. Ja, also, kommt wahrscheinlich auf die Familie an, wie gut, schlecht die Großeltern das machen. Also ich merke ja auch, dass ich irgendwann an meine Grenzen gekommen bin, je älter meine Kinder waren, dass ich dachte, es wird jetzt mal Zeit. Ja. Unter Gleichgesinnte zu kommen und vielleicht mal, dass pädagogische Fachkräfte das besser vielleicht machen als ich.
Mhm.
Wobei es kommt auch immer drauf, es ist sehr schwierig. Also ich denke mal, jemand anderes kann sich wahrscheinlich noch besser beschäftigen oder Sachen anbieten, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Ja, aber ich finde es jetzt auch nicht total schlimm, wenn die Großeltern das übernehmen, weil
ich persönlich finde das schön bis zu einem bestimmten Alter, weil ja, aber wie gesagt, durch meine eigene Situation jetzt kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass mein Sohn demnächst oder in einem halben Jahr in die Kita geht. Da bin ich so weit weg von. Und ich würde mir auch wünschen, dass er von meiner Mama vielleicht irgendwie mal betreut werden kann oder dass ich einfach länger zu Hause bleiben kann. Also es ist an sich irgendwie eine schöne Sache. Ja, aber ich denke, klar. Ich habe da auch irgendwie einen anderen Background. Ich würde auch tatsächlich irgendwie auch erwarten von meiner Mutter, dass sie ihm auch irgendwie ein Angebot schafft, ja, und ihn nicht irgendwie zu Hause einfach beaufsichtigt, sage ich mal. Und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass viele Großeltern in Polen das irgendwie auf dem Schirm haben. Ja, generell, es gibt auch einen riesen Unterschied zwischen den Kindertagesstätten in Polen und in Deutschland. Also ich habe eine Bekannte, die lebt jetzt neuerdings in Deutschland und die kommt ursprünglich aus Polen. Und sie war entsetzt über das System in Deutschland. Sie hat mich gefragt, ob das normal ist, dass die Kinder im Kindergarten eigentlich nur spielen, ja. Und ich musste ihr erklären, dass ja, die Kinder, die spielen, die lernen spielend im Kindergarten. Und in Polen ist es so, dass viel Wert auf die kognitive Entwicklung gelegt wird. Ja, also man hat wirklich einen Rahmenplan. Die Kinder, die rechnen, die lernen Buchstaben. Also es ist wie irgendwie in der Schule oder in der Vorschule so. Ja, und das ist sehr, sehr strukturiert. Da gibt es kein Freispiel oder keine Montessori-Pädagogik oder irgendwelche anderen pädagogischen Ansätze. Es ist wirklich sehr, ja, das Kind muss vorbereitet werden auf das, was kommt später.
Also ist auch eine gewisse Strenge mit dabei.
Ja, also es ist ein anderer Schwerpunkt, ne? Also es ist, wie gesagt, die emotionale Gesundheit spielt da eine untergeordnete Rolle.
Mhm. Was machen denn die Polen in deinen Augen besonders gut?
Wenn es um die Kindererziehung geht und Babyschlaf.
Ja, genau, so allumfassend, wenn du das kannst.
Ja. Also ich finde, die Polen machen das, oder der größte Teil der polnischen Familien versucht doch intuitiv zu handeln und lässt Nähe zum Baby zu und gegeben auch vielleicht, wie gesagt, durch die äußeren Bedingungen wie Platzmangel, aber sie sind trotzdem fürs Kind da und sie sind sehr, sehr warmherzig geworden. Also der kühle Osten, ja, wie man vielleicht manchmal dachte, oder das Klischee, dass Polen sehr kühl ist in der Erziehung, das hat sich geändert. Also ich bin sehr, sehr im Austausch mit Bekannten, Freunden, Verwandten und das ist sehr warmherzig und das gefällt mir sehr gut, dass das Kind Kind so gesehen wird, wie es ist, ja, dass, dass die bedürfnisorientierte Welle kommt, und das gefällt mir sehr gut. Und generell gefällt mir sehr gut, dass die Familie einen hohen Stellenwert hat in Polen. Also es ist keine ein Einzelkämpfer, sondern man hat die Familie immer, immer zur Seite, die einen unterstützt. Ja. Ob man den Ratschlag von der Oma annehmen möchte, ist ein anderer Punkt, aber grundsätzlich ist die Familie immer für einen da, und das gefällt mir sehr gut.
Mhm. Das klingt schön. Gibt es auch etwas, was dich stört?
Mich persönlich stört es, oder ja, ich habe beobachtet, dass es trotzdem so ein bisschen, dass Kinder irgendwie lernen müssen, vielleicht nicht so viel zu weinen, weil, hey, du hast doch gar keinen Grund zu weinen jetzt. So, komm, du bist zwar jetzt irgendwie hingefallen und ich nehme dich jetzt zwar in den Arm und tröste dich, aber komm, eigentlich, der Schmerz ist jetzt halb so wild, dass das irgendwie ein bisschen runtergespielt wird, ja. Mhm. Dass man trotzdem das Kind irgendwie in den Arm nimmt, aber für meinen Geschmack ist es noch ein bisschen zu wenig. Also es fehlt mir, dass ich sehe dieses Kind irgendwie ganzheitlich, ja. Und ich möchte wirklich auf die Emotionen eingehen. Das fehlt mir ein bisschen, ja.
Mhm. Wenn du mal so auf Deutschland und Polen zusammenschaust, was sind für dich so die größten Unterschiede? Oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten?
Die Gemeinsamkeiten kann ich dir benennen. Es gibt, also aufgrund von Social Media, kann ich dir sagen, also die polnischen jungen Eltern, die nutzen Social Media sehr viel. Und sie versuchen, sich Informationen darüber zu beschaffen. Es ist jetzt nicht unbedingt positiv, sondern tatsächlich auch negativ. Ich hab gesehen, dass es auch polnische Schlafcoaches gibt, die versteckt für dieses Schlaftraining mit Schreien lassen werben, tatsächlich. Okay. Und also wirklich versteckt auf so eine Art und Weise wie: Hey, dein Kind, das schläft noch nicht durch. Ich habe hier einen Tipp für dich. Du könntest es ja im Bett ablegen. Du musst nicht aus dem Zimmer rausgehen. Bleib einfach bei dem Kind. Du kannst es beruhigen, aber du darfst es auf gar keinen Fall aus dem Bett rausnehmen. Ja. Schade. Und das ist für mich irgendwie die größte Gemeinsamkeit, ja, dass, weil ich habe das auch in Deutschland beobachtet, ja, es gibt solche wie dich, die auch von Anfang an sagen, ich praktiziere kein Schlaftraining, ja, und dann gibt es aber auch in Deutschland Schlafberaterinnen, die das nicht so direkt sagen, aber je tiefer man da in dieses Thema einsteigt, sieht man schon diese Methoden, ja, und in Polen ist das genauso, ja, vor allem die modernen Schlafberaterinnen, ja, die da irgendwie ein Business draus riechen wollen, weil ich meine, die Zielgruppe ist da, ja, vor allem durch Social Media, die ist sowas von da. Du kannst sofort verzweifelte Eltern finden, die sich dann irgendwie den Kopf darüber zerbrechen, warum ihr Kind noch nicht durchschläft, anstatt das einfach so passieren zu lassen, ja, wie man es irgendwie vielleicht vor einigen Jahren gemacht hätte, ja, aber Social Media hat da eine Tür geöffnet für solche Themen wie, leg dein Kind einfach ab, und es wird auch gesagt, dass das Kind schreien muss, und es ist in Ordnung, weil es ist, ja, es beruhigt sich selbst damit. Es ist okay, dass es schreit, und nach ein paar Tagen hört es auf. Und wenn man sich damit genau beschäftigt, dann weiß man, dass es nicht okay ist. Entschuldigung.
Alles gut. Es ist halt gerade die Zeit,
also das,
ne?
Ist, hör auf, wirklich. Also.
Okay, ja, es ist, ich denke mal, diese Schlafcoaches, das gibt es wahrscheinlich in jedem Land, mehr oder weniger. Und die werden auch in ihrer Bubble ihren Erfolg bekommen.
Genau, ja, richtig.
Und ja, klar, ich finde das auch doof, wenn man sich so bekämpft, ne? Ich bin noch nie frontal auf Angriff gegangen gegen Accounts, bei denen ich denke, was erzählst du eigentlich?
Ja.
Weil ich mir immer denke, ich will auch nicht, dass jemand mich angreift.
Ja, klar.
Und dann versuche ich mich immer reinzuversetzen, dahinter ist ja noch ein Mensch. Und generell glaube ich, ist kein guter Stil, wenn man ja durch Angreiferei durchs Leben geht. Aber
nein,
das ist ein anderes
nein,
Thema.
Richtig. Naja, es ist halt super schwierig. Also ich kann mir halt vorstellen, also ich habe, wie gesagt, ein bisschen bei Instagram rumgestöbert und habe halt die polnische Schlafberaterin entdeckt. Und am Anfang, ich fand das sehr, also sehr plausibel alles, ne? Also das war, die haben ganz genau erklärt, wie funktioniert Babyschlaf, wie läuft das ab und dass es auch ganz normal ist, dass Babys wach werden, ja, und dass sie gewisse Dinge noch nicht können, ja, und das war alles so, hey, das stimmt, ja, das habe ich irgendwo anders mal gehört, auch bei dir zum Beispiel, aber ich habe dann trotzdem eben sowas gesehen, ne, dass sie E-Books verkaufen, wie kann mein Kind schlafen lernen und
trotzdem habe ich auch so alles.
Also es ist so komisch, weil es ist sehr, sehr warm aufgebaut. Also es ist überhaupt nicht irgendwie so diese Schwarzpädagogik, wie man sich das vorstellt, sondern es ist wirklich total schön verpackt mit Glitzer und alles ist toll. Und aber ja, es gehört dazu, dass da ein Kind halt eben schreit, ne? Und ich meine, vielleicht eine junge Mama, die sich dann irgendwie verunsichern lässt, die glaubt das dann, ja, und nimmt das dann irgendwie an. Und das finde ich irgendwie schade. Und aber also ich finde, das ist so wie hier in Deutschland. Also ich meine, ja, du sagst auch, es ist wahrscheinlich auch in anderen Ländern auch so, dass man solche Menschen findet. Aber das kann ich definitiv irgendwie als eine Gemeinsamkeit sehen, dass das groß ist, dass es ein großes Thema sein könnte, wenn man vielleicht auch dafür anfällig ist.
Ja, würdest du oder fällt dir ad hoc was ein, von dem du sagst, das macht Deutschland in meinen Augen besser?
In Bezug auf die Kinderbetreuung, das macht Deutschland besser, denke ich. Also natürlich ist auch Luft nach oben da. Und ich meine, wir wissen alle, dass in Kindertagesstätten wahnsinniger Personalmangel herrscht. Und dass natürlich auch die Kinder darunter leiden. Ja, nicht nur die Erzieher und Erzieherinnen leiden darunter, weil sie gewisse Dinge auffangen müssen, aber auch die Kinder leiden darunter. Und nichtsdestotrotz finde ich, ist man hier in Deutschland besser aufgestellt, was die frühkindliche Bildung angeht, ja, mit dem Berliner Bildungsprogramm, was dazu gehört und generell auch, was die Eingewöhnung angeht, ja, es gibt dieses Eingewöhnungsmodell, ob man das eins zu eins übernehmen muss, ist auch eine andere Frage, aber das kann natürlich auch variieren und das ist trotzdem, finde ich, am Kind orientiert und in Polen ist das wirklich noch sehr so nach einem bestimmten Schema und es wird sehr in Kategorien gesteckt, das Kind, und da gibt es vielleicht weniger Flexibilität. Also das läuft in Deutschland, denke ich, besser.
Ja, kannst du so aus deiner Einschätzung wiedergeben, was für Herausforderungen Polen in der Zukunft haben könnte?
Ja, vor allem auf die Familienpolitik. Ne? Also eine der Herausforderungen für Polen könnte auch darin bestehen, dass die Familienpolitik an die sich ändernden sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen anpassen muss, ja, einschließlich der Unterstützung berufstätiger Eltern und der Förderung der Geschlechtergleichheit bei der Kinderbetreuung, ja, das ändert sich ja auch, also das ist eine große Herausforderung und ich denke auch in Bezug auf die Elternzeit könnten Diskussionen über eine Ausweitung und der Dauer und der Flexibilität auf die Elternzeit und die verbesserte finanzielle Unterstützung relevant sein. Ich meine, Kindertagesstätten sind in Polen aktuell weniger flexibel. In Deutschland hat man das ja so, dass es gibt eine Ganztagsbetreuung, eine Halbtagsbetreuung, eine Teilzeitbetreuung, alles Mögliche, und das ist in Polen tatsächlich noch nicht so, aber durch den wirtschaftlichen Aufschwung und generell durch die Bedingungen, die sozialen Bedingungen, muss sich da ein bisschen was ändern. Und ich denke, das ist eine der künftigen Herausforderungen für Polen. Und ja, ich denke trotzdem, das ist auch Anzeichen für ein Umdenken in der polnischen Gesellschaft hinsichtlich der Rollenverteilung in der Familie gibt. Aber es ist ja trotzdem eine riesen Herausforderung, auf die die Polen noch bevorsteht.
Ja. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall relativ großen Einblick von dir bekommen.
Es hat alles Vor- und Nachteile und ich denke generell, Polen wird immer attraktiver für junge Familien und generell ist Polen oder vor allem Breslau auch, ich kann von Breslau spreche.
Du bist Breslau-Fan.
Studentenstadt. Ja, ich bin Breslau-Fan durch und durch. Also ich liebe diese Stadt und sie ist wirklich super für junge Leute. Früher war das so eine alte Stadt, ja. Also da haben irgendwie nur alte Leute gelebt, Rentner, alle sind in die Kirche gegangen und jetzt durch die Universität, also das Leben, das blüht dort, ja, und es hat Potenzial und ich denke, je mehr sich das entwickeln wird, desto besser wird das.
Okay. Es ist echt gefährlich für mich, diese Themen reinzumachen, weil ich immer mehr Reiseorte auf meine Liste packe.
Also, wenn du Tipps und Tricks brauchst, ich kann dir Breslau wirklich empfehlen. Also, ich bin dein Breslau-Guide, wenn du was brauchst.
Ja, voll nett. Danke dir. Ja, auch an dieser Stelle auch Dankeschön für den Einblick, den du uns gegeben hast
in die polnische Gesellschaft. Sehr gerne, ich danke dir für die Einladung.
Ja, klar.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr den Übergang gut hinbekommt von ich habe mein Kind zu Hause, / ich begebe es in die Fremdbetreuung. Darf man das noch so sagen? Ich habe neulich gehört, Fremdbetreuung klingt so doof.
Das klingt doof irgendwie, aber so ist es, glaube ich, noch üblich, Fremdbetreuung zu sagen. Wobei manche sagen ja familienergänzende Betreuung.
Also manchmal, ja, ich sage jetzt eigentlich nichts. Das, manchmal diese Political Correctness in Deutschland
ja.
Ist verdammt ja. Anstrengend. Verdammt anstrengend. Aber okay, ja. Wie familienergänzende Betreuung?
Familienergänzend. Also in meinen Augen hört sich das ein bisschen falsch an, wobei ich natürlich auch den Erziehern und Erzieherinnen nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl geben möchte. Ja?
Aber ist denn Fremdbetreuung ein böses Wort? Ja, die Leute sind irgendwann nicht mehr fremd. Also ich ist mir schon bewusst, dass das Vertrauenspersonen werden und ja, deswegen, aber ja, irgendwie... Ja.
Oh. Also ich muss sagen, wenn jemand sagt, ich betreue das Kind fremd, dann fühle ich mich persönlich davon nicht irgendwie angegriffen, auch wenn ich jetzt das Kind, obwohl ich eine Bezugserzieherin vielleicht bin von dem Kind, ja, ist es für mich in Ordnung, wenn die Mama oder der Papa sagt, das wird fremd betreut, ja. Aber also ich kann verstehen, dass es irgendwie so einen negativen Touch haben könnte, weil es fremd ist und eben nicht irgendwie ein zweites Zuhause für ein Kind ist, eine Kita, ja, aber...
Also ist es vielmehr ein kleiner Affront gegen die Berufsgruppe? Weil ich habe gerade das Gefühl, wenn ich jetzt Erzieherin wäre und jeder würde Fremdbetreuung sagen, vielleicht würde ich mich ja dadurch etwas angegriffen fühlen oder abgestempelt fühlen, weil ich ja quasi mit meiner ganzen Energie diesen Job so gut mache, wie es geht und dann bin ich immer nur noch die Fremde.
Ja, ja.
Aus dieser Sicht verstehe ich das absolut, dass man da einen schöneren Begriff finden muss. Ich finde aber familienergänzende Betreuung ist ein sehr umständliches Wort. Also vielleicht gibt es ja irgendein besseres Wort noch dafür, damit man das...
Es wird in der Kita betreut.
ja, gut. Egal. Ich, vielleicht fällt mir irgendein anderes Wort ein. Das sagt dann eh keiner, aber ich verstehe den Diskurs dahinter. Ist nur immer schwierig, es jedem recht zu machen. Klar. Mit der Auswahl der Wörter.
Richtig, gut. Richtig.
Jetzt war das ein ganz schöner Abschweifer? Nee, Schwenker, egal. Also ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns
sehr
was
gerne.
Zu Polen erzählt hast.
Und sehr gerne, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Liebe und Gute für die Zukunft und hoffentlich
Dank,
noch viele Reisen nach Polen.
Die werden wir auf jeden Fall haben und wer ich weiß, wie auch. Sich das so weiterentwickelt. Okay, herzlichen Dank.
Gerne. Dann, wie sagt man denn Tschüss auf Polnisch?
Do widzenia, sagt man auf Polnisch, do widzenia. Aber weißt du, was auch reicht? Tschecht. Man kann auch Tschecht oder einfach nur Pa sagen.
Do widzenia? Also
do widzenia.
Senja, do widzenia.
Genau, do widzenia. Schwierig, oder?
Oder Tschecht.
Tschecht, genau, man kann auch Tschecht sagen. Oder einfach nur Pa, P-A.
Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich sage einfach
es
mal.
Gibt ganz viele.
Ich fand do widzenia eigentlich ganz schön. Ich fand es eigentlich ganz schön.
Ja.
Aber
ja.
Dann sage ich jetzt do widzenia.
Do widzenia, Katarina.
Mach's gut.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war sie, unsere Folge über Babyschlaf in Polen. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Caro, dass sie sich die Zeit genommen hat und uns einen Einblick gegeben hat in ja, das Land und die doch teilweise vorhandenen Gebräuche und auch das Denken in Polen. Ich war auf jeden Fall sehr positiv überrascht und habe ein neues Reiseziel, wie ihr gehört habt. Und ja, ihr habt ja vielleicht auch gehört, dass wir beide sehr angeschlagen sind oder auch waren zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß, ich muss mich dafür auch gar nicht entschuldigen bei euch. Ihr seid ja alle wunderbar. Ich möchte es nur noch mal kurz erwähnen, dass das immer ein bisschen schwierig ist, dann eine sehr gute Aufnahme zu produzieren, wenn man einfach nicht so ganz fit ist. Nun gut. Ich wollte noch abschließend sagen, dass, das mache ich ja sehr selten, aber ich finde, das sollte ich schon noch mal erwähnen, wenn jemand von euch eine Schlafberatung braucht, weil er nicht weiter weiß, dann bin ich natürlich für euch in meinen Augen die perfekte Ansprechpartnerin beziehungsweise mein Team. Und ihr findet mich auf childsleep.de und da könnt ihr euch anschauen, was für Arten wir von Beratungen anbieten und in den Kalendern der jeweiligen Personen in meinem Team, also Verena oder mich, dann mal schauen, ob ihr da einen freien Termin findet und euch den einfach online buchen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, euch in unseren Beratungen zu haben. Und auf Instagram findet ihr auch weitere Tipps und Infos über den Baby- und Kleinkindschlaf. Vielleicht reicht euch das ja auch schon. Wenn ihr aber das Gefühl habt, ihr kommt gerade nicht weiter in eurer Situation, dann bitte meldet euch bei uns und schickt uns vielleicht auch erstmal eine Kontaktanfrage, damit wir so ein bisschen reinschauen können. Worum geht es denn hier eigentlich? Weil wir wollen auch nur dann Beratungen machen, wenn die Ziele realistisch umsetzbar sind. So, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte eine sehr gute Bewertung, damit ich einfach die Chance habe, noch mehr Eltern zu erreichen. Und ja, vergiss bitte auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren restlichen Tag. Respektive gute Nacht, je nachdem, wann du das hörst, wie immer. Und ja, sag einfach bis bald und schlaf gut. Tschüss!